Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich möchte wirklich niemandem auf die Füße treten und es ist auch keine Provokation, wenn ich sage, die meisten deutschen Anleger sind immer bullisch für Gold. Vielleicht hat das kulturelle Hintergründe. Wir sind nun mal ein Volk, welches durch mehrere Währungsreformen gegangen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass Gold sowas Berechenbares, sowas Sicheres hat. Und es heißt ja, dass seine Eigenschaften, die Deutschen mögen, warum auch immer. Gold hat sich über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte als Anlage bewährt. Gold ist aber auch jahrzehntelang seitwärts gelaufen und es gab auch ausgeprägte Bärenmärkte. Momentan sind wir eindeutig in einem Bullenmarkt. Und ich möchte besprechen, in welcher Phase befinden wir uns. Dazu nehmen wir einige klassische Indikatoren, insbesondere einige Verhältnisse, mit denen wir also sagen können, was kostet es beispielsweise Öl oder auch Aktien auf Goldbasis zu kaufen? Wie viel ist Gold wirklich wert? Eine kurze Einordnung mit einem klaren Fazit am Ende von mir. Legen wir los. So, ich möchte gleich zu Beginn mal ganz offen und transparent sein. Ich bin in Gold und Silber investiert. Ich weiß nicht ganz genau, in welchem Umfang. Das klingt ein bisschen überheblich, so ist aber überhaupt nicht gemeint. Ich habe vielfach hier besprochen, zur Jahrtausendwende Gold und Silber gekauft, für damalige Verhältnisse relativ viel. Unter dem Eindruck einer noch sehr jungen Trading-Karriere, die sich dann dem Platzen der Dotcom-Blase gegenüberstehen sah. Und das hat so den Eindruck hinterlassen, ja, holla die Waldfee. Die Dinge können sich aber auch wirklich sehr, sehr schnell verändern. Und wenn man so will, sind Gold und Silber die am wenigsten geeignetsten Trading-Assets, wenn man sie denn physisch kauft. Das war mein Plan als jemand, der praktisch alles getradet hat, was man so traden konnte, alles, was börsennotiert war, traden konnte, alle Instrumente ausprobiert hat und. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn alle Stricke reißen, und ich meine, damals war ich 2,5 Jahre Fulltime-Trading, das ist natürlich schon eine gewisse Historie, auf die man dann zurücksehen kann, aber letztlich hatte ich nur einen großen Bullenmarkt erlebt, und dann einen heftigen Crash, der übrigens fürs Trading ganz interessant war, denn wann immer ein Crash in dieser Vehemenz auftritt, das heißt also, es werden klare charttechnische Verkaufssignale unterschritten und dann wird auch wirklich weiter verkauft. Das ist ja gar nicht so häufig der Fall. Also Korrekturen größer als 20-30%, bei denen man sagen kann, ja, es lohnt sich auch noch Short zu gehen, also von fallenden Kursen zu profitieren. Wenn die Notierungen 5-7% von ihren Hochs entfernt sind, dann treten ja erst die großen Verkaufssignale auf. Und dann habe ich gesagt, ja, naja, Gold und Silber, das ist so mühsam zu kaufen, das wirst du dann wohl nicht traden. Ich habe quasi das Geld vor mir selbst in Sicherheit gebracht. Und das hat funktioniert. Ich habe seitdem bis auf ein paar Unzen Gold das Ganze nicht angefasst. Und weil ich nun keiner bin, der regelmäßig zählt, was er physisch irgendwo rumliegen hat, das ist auch aufwendig. Ja, musste zum Schließfach fahren und wahrscheinlich, da war ich jahrelang nicht mehr, wahrscheinlich bestimmt der PIN auch gar nicht mehr. I don't know. Ich kann es also nicht genau sagen. Was ich aber sagen kann, seitdem ist es ein fantastisches Investment gewesen. Es hat sich vervielfacht, insbesondere Silber, habe ich ja zu einstelligen Kursen gekauft. Und ich habe ja neulich hier auch erzählt, ich habe zwischendurch bei den Renditespezialisten via Sprachnachricht erläutert, dass ich die Fahnenstange hedge, weil mir das eben zu mühsam ist, physisches Metall. Dann da, jetzt hätte ich beinahe gesagt, hin und her zu karren. Also ich brauche dafür keinen Transporter. Aber all das habe ich nicht gemacht. Man kann sich aber natürlich schon mal die Frage stellen, jetzt haben wir doch einige Jahre Bullenmarkt. Macht es vielleicht in einer strategischen Asset-Allokation dann auch mal Sinn, aus dieser Asset-Klasse was rauszunehmen und vielleicht in andere Asset-Klassen reinzugehen? Also schlicht Gewinne mitzunehmen. Das kann man ja auch bei physischem Material, noch dazu, wenn es seit 24 oder 25 Jahren steuerfrei ist. und um eine Antwort darauf zu finden und beurteilen zu können, ob das sinnvoll ist oder nicht, kann man sich natürlich verschiedene Indikatoren unter die Lupe nehmen. Und das möchte ich machen. An der Stelle ein Hinweis. Insbesondere dann, wenn ich weiß, ich brauche das Kapital relativ schnell wieder oder ich möchte es schnell wieder einsetzen, dann nutze ich dieses Cash gerne und lagere es. Man könnte von einer Zwischenlagerung sprechen. Und das klingt sehr langweilig, ist aber eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme. Also was machst du denn mit Cash, was du gerade nicht brauchst, welches du aber wahrscheinlich demnächst wieder brauchst? Das ist bei mir übrigens die größte Summe, die für Steuerzahlungen vorgesehen ist. Ich kann nicht einfach langfristig in den Aktienmarkt investieren und sagen, ja, aber ich habe nur ein Jahr Zeit. So, und dementsprechend gibt es verschiedene Möglichkeiten, dieses Cash zu lagern, zu nutzen, damit gar nichts zu machen, ist auch sinnbefreit. Und genau das werde ich im Report am Mittwoch, also morgen, gerne für euch besprechen. Den könnt ihr vollkommen kostenlos natürlich bekommen. Entweder ihr klickt auf den Link hier in den Shownotes oder ihr geht direkt auf www.lars-erichsen.de. Wo stehen wir also im Goldbullenmarkt? Ich werde mein Fazit gerne nochmal am Ende mit euch teilen. So lange dauert es nicht. Wir waren in einem Hoch im Januar bei knapp über 5.600. Während ich das aufnehme, sind wir jetzt bei 5.021 US-Dollar. Und das ist im Übrigen eine Zahl. Die Kursziele, die hier über Jahre erstellt wurden, irgendwann glaubt man ja, das liegt wahrscheinlich auch an diesem ewig langen Seitwärtsmarkt, den wir hatten, also ein Hoch im Jahr 2020 bei 2,84 und 2,24, das vergisst man dann so leicht, sind wir erst wieder darüber ausgebrochen und dann gab es eine Kursvervielfachung. So, und dementsprechend sind eine ganze Menge Kursziele auch abgearbeitet. Und die Antwort ist letztlich keine, die ich jetzt geben kann im Sinne von, jetzt ist der Bullenmarkt vorbei, sondern ich möchte mir einige Verhältnisse anschauen, beziehungsweise einfach statistische Aufmerkmale, die man benennen kann, um zumindest mal einen Hinweis darauf zu bekommen, ist dieser Bullenmarkt eigentlich sehr weit fortgeschritten oder nicht? Denn eins muss einem vollkommen klar sein, das gilt für den Aktienmarkt, das gilt auch für Bitcoin, bevor es eine große Korrektur gibt. Und das gilt genauso auch für Gold. Gold hat da keine Sonderstellung. In einem Bullenmarkt ist ein Großteil der Marktteilnehmer immer überzeugt davon, dass dieser Bullenmarkt noch lange nicht am Ende ist. Ja? Das ist im Goldbullenmarkt übrigens noch viel ausgeprägter. Warum? Weil Gold so viele Fähigkeiten zugesprochen werden, Fähigkeiten, die man heute sehr gut gebrauchen kann. Es schützt in der Krise, es schützt vor einem, und dann kann man sich's aussuchen, es war nämlich in beiden Phasen schon mal da, es kann vor einem starken oder einem schwachen Dollar schützen, es schützt vor Inflation, eigentlich auch keine perfekte Korrelation, aber ihr wisst das ja, im Bullenmarkt ist alles irgendwie bullisch. Und was am meisten Gold davor schützt zu fallen, ist, guess what? Es ist einfach gestiegen in einer Zeit, in der nicht alle Assetklassen in einem Aufwärtstrend sind. Und das schafft wahnsinnig viel Vertrauen. Aber genau diese Assetklasse, ich will jetzt nicht sagen versprochen, ich halte es aber für sehr wahrscheinlich, dass die jetzt nicht bis 2030 einfach weiter steigt. Warum? Weil ja, die Welt ist jetzt anders. Wir werden auch ein Ende dieses Bullenmarktes sehen. Und das ist ja gar nicht schlimm. Ich werde dann wahrscheinlich einen Großteil meines physischen Materials weiterbehalten, weil natürlich eine bullische Bewegung sich auch noch immer steigern kann und weil ich mit meinen langfristigen Assets in der Regel gar nicht trade. Zuerst mal, wie lange dauert dieser Goldbullenmarkt? Wir haben zwei sehr große Goldbullenmärkte in der Vergangenheit gesehen. Einmal 1971 bis 80, also 9 Jahre und dann 2001 bis 2011. Danach gab es eine spektakuläre Korrektur. 2011, ganz ehrlich, 2012 dachte ich, ach meine Güte, Mann, Junge, da hättest du mal ruhig mal ein bisschen was verkaufen können. Beide haben also 9 bis 10 Jahre gedauert. Und jetzt wäre die Frage, wann hat der aktuelle begonnen? Die meisten nehmen als Ausgangspunkt das Jahr 2018, Ja, dann haben wir ja, 2019 den Ausbruch darüber. Nee, ehrlicherweise für mich hat das, wir haben das tief gesehen, 2016. Ja, und ich weiß, dass dieser Goldmarkt damit 10 Jahre alt wäre jetzt. Aber es bringt ja gar nichts, sich jetzt alles immer schön zu rechnen. 2016 ist für mich glasklar der Ausgangspunkt dieses Goldbullenmarktes. Und auch wenn er anschließend noch 1-2 Jahre seitwärts gelaufen ist, es gab keine neuen Tiefs mehr. 10 Jahre alt. Unter diesem Aspekt wäre dieser Goldbullenmarkt sehr, sehr alt. Dann schauen wir uns die relative Bewertung an. Gold im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten. Zuerst mal im Verhältnis zu Öl und ich würde jetzt eher einen Durchschnittspreis wählen. Weil wir natürlich, wenn wir jetzt die Spikes nehmen, dann kommt das nicht ganz an. Ich nehme aber den Durchschnittspreis höher, als wir, einfach weil ich annehme, dass der Ölpreis strukturell höher bleibt jetzt. Ich nehme ihn höher als das, was wir im Tief gesehen haben. Müsste ich jetzt die letzten 12 Monate zurückgehen, wäre es wahrscheinlich etwas weniger. Sagen wir mal so 85 bis 87 Dollar. Das heißt, ich brauche heute 60 Fass Öl, um eine Unze Gold zu kaufen. Historisch lag diese Spanne zwischen 6 und 30. Der einzige Moment also, wo Öl je billiger relativ zu Gold war, war im Pandemiejahr 2020. Kein Wunder, weil der Ölpreis ja zumindest auf Futures-Basis kurzfristig ins Negative fiel. Das heißt also, unter dem Aspekt ist entweder Gold relativ teuer, oder Öl und Rohstoffe im Allgemeinen strukturell günstig. Meine Neigung wäre zu sagen, dass Öl und Rohstoffe verhältnismäßig günstig sind. Aber als Investierter sollte man vielleicht auch anmahnen, naja, man kann sich nicht jedes Verhältnis so aussuchen, wie man es möchte. Also, es ist, das alles hier sind keine eindeutigen Verkaufssignale, aber der Goldbullenmarkt ist relativ alt und im Verhältnis zu anderen Rohstoffen ist Gold relativ teuer. Kommen wir zu einem weiteren Verhältnis, Gold im Verhältnis zu Aktien. Der S&P 500 kostet bei, na nehmen wir mal den Kurs letzte Woche, das lässt sich so schön rechnen, na bei 6.700 Punkten. Das würde bedeuten, eine Unze Gold kostet etwa 1,3 Einheiten dieses Index. Das Verhältnis war auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000 bei 5. Damals war Gold also historisch billig. Es ist dann während der großen Depression auf dem Höhepunkt des Goldbullenmarktes, das war weit vorher, 1980, war es auf 0,2. Das heißt also, wenn wir hier eine Spanne haben von 0,2 bis 5, dann sind wir bei 1,3. Relativ teuer, was Gold angeht, aber noch nicht in einem extremen Bereich. Also wenn man so will, ein Indiz dafür, dass wir Mid-to-Late-Cycle sind, in der Mitte Richtung Ende des Zyklus, aber noch nicht vorbei. Ein drittes Verhältnis, welches unter dem Aspekt ganz interessant ist, weil wir es schon so lange messen können und weil es für viele konservative Anleger eine recht enge Korrelation hat, ist Gold zu Immobilien, in dem Fall zu US-Immobilien, weil wir damit dann auf Dollarbasis bleiben. Und hier nähern wir uns den Niveaus der 80er Jahre. Das war das historische Hoch des letzten großen Goldbullenmarktes vor 2011. Unter dem Aspekt, und vielleicht hätte ich einen Warnhinweis dran schreiben sollen, dass nicht allen Goldbullen alle Verhältnisse gefallen, aber meine Güte, das ist keine Aufforderung, was zu verkaufen. Unter dem Aspekt ist Gold teuer. Ziemlich teuer sogar. Auch hier also ziemlich late cycle. Dann kommen wir zu dem institutionellen Besitz. Das ist sicherlich von der Gewichtung her ein bisschen höher anzusiedeln. Wie viele institutionelle, also professionelle, nicht private Marktteilnehmer sind in Gold investiert, haben also Gold in ihren Portfolios wie gewichtet? Selbst nach der jüngsten Rallye macht Gold nur einen Bruchteil der globalen Portfolioallokation aus. verglichen mit Aktien und Anleihen. Goldminen machen sogar einen noch geringeren Anteil aus. Und das wiederum spricht ganz klar dafür, dass wir nicht spät im Zyklus sind, sondern eher in der Mitte, weil wir in allen großen Goldbullenmärkten erlebt haben, dass dann irgendwann alle dabei sein wollten. Das heißt also auch die Institutionellen ihren Anteil an Gold, in dem Fall dann an Gold-ETFs in den USA, ist es ja möglich, bei uns wären es die Gold-ETCs, und auch in Goldminen, dass der Anteil dann deutlich gewachsen ist in diesen großen Portfolio-Zusammenstellungen. Also Pensionsfonds, Versicherungen, Sovereign Wealth Funds, all die haben dann begonnen, ihre Allokation ernsthaft zu erhöhen, was dann im Übrigen für den letzten Rallye und den oft den steilsten Rallye-Schub in so einer Bullenphase gesorgt hat. Und dieser Schub, wenn er denn so stattfindet, hat eindeutig noch nicht stattgefunden. Damit sind wir bei den Zentralbanken. 2025 haben Zentralbanken knapp unter 900 Tonnen Gold gekauft. Das ist weniger als der Rekord von 2024, ist aber noch über dem Durchschnitt der 2010er Jahre bis 2021. Es gibt so die klassische Annahme, dass Notenbanken, also dass Zentralbankkäufe, eher ein Früh- oder Mittelphasenphänomen sind. Ich bin mir dabei nicht ganz glücklich mit diesem Gedanken, denn es gibt ja ein weiteres Phänomen, welches ziemlich sicher dazu geführt hat, dass so viele Schwellenländer Gold gekauft haben und auch China massiv Gold gekauft hat und Russland Gold gekauft hat, nämlich die De-Dollarisierung. Das heißt also der Versuch, Währungsreserven weg vom US-Dollar zu diversifizieren. Heute macht Gold circa 30% der globalen, heißt es, Zentralbankreserven aus. Und der Dollar steht bei irgendwo zwischen 55% und 60%. Ich halte die These, mehr ist es nicht, für eine zulässige, vielleicht sogar nachvollziehbare, dass dieser Bullenmarkt in Gold erst enden wird, wenn der Anteil an den globalen Reserven übertroffen wird, also über 50% steigt. Das kann natürlich dazu führen, dass der Goldanteil sinkt. Entschuldigung, der Dollaranteil sinkt, der Goldanteil steigt. Ich glaube, dass diese Schere noch enger zusammengehen wird. Und die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, die beschleunigen diesen Prozess. Und jetzt käme der Teil, wo ich über US-Politik sprechen würde. Und ihr würdet mich dann schnaufen hören und die Haare raufen und so. Lass ich heute weg. Es ist nach wie vor so, und es ist auch kein Geheimnis, dass jeden Tag, an dem der Dollar als Waffe eingesetzt wird, durch Sanktionen, durch Einfrierung von Reserven, durch Handelsstreitigkeiten, ein Tag ist, an dem weitere Zentralbanken den Anreiz zur Diversifizierung spüren. Und das ist ein, wenn nicht der strukturelle Goldrückenwind. Und das ist kein zyklisches Phänomen. Und dann schauen wir noch auf die Retail-Beteiligung, also die Privatanleger. 2025 war ein Rekordjahr für Barren- und Münzkäufe durch Privatanleger. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wusste ich das hier bei der Goldhändler. Die deutsche Statistik kann man weglassen. Die Deutschen lieben Gold so sehr, dass man sie einfach nicht als repräsentativ bezeichnen kann. Aber die ETF-Zuflüsse, die sind nicht so konstant gewesen. Und auch die sind gestiegen, aber nicht deutlich explodiert, auch nicht in den USA. Goldminen werden wieder mehr gekauft. Ich sehe hier aber noch nicht den ganz großen Boom. Das heißt also, wenn wir so sehr spekulatives Aufflackern sehen, dann haben wir das eigentlich, das, was wir im Silbermarkt gesehen haben, ist etwas, was man am Ende auch in einem Goldmarkt Zyklus erwarten würde. Wahrscheinlich etwas ausgeprägter, nicht unbedingt prozentual. Aber Silber war ja dann doch sehr offensichtlich sehr schnell in einer Fahnenstange. Und im Goldmarkt sind auch die Akteure etwas homogener. Und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber ihr bekommt es vielleicht mit. In Silber sind schon sehr viele Zocker drin. Es ist egal, was passiert. Keiner spricht mehr über Shanghai, weil naja, weil es gar nicht mehr passt als Narrativ. Jetzt ist es alles immer das, es ist alles nur Papiersilber. Silber, habe ich Silber gesagt? Silber. Who cares? Entweder man ist in physischem Silber, dann sollte einem egal sein, wo der Preis ist, weil kein Mensch würde ja in physischem Silber traden. Das macht ja gar keinen Sinn, mit 19% Mehrwertsteuer da hin und her zu handeln. Also das wäre unsinnig. Und wenn man in Silber tradet, dann nimmt man Papiersilber. Was denn sonst? Also Papiersilber zu traden, womöglich noch Derivate zu kaufen oder Silberminenaktien und dann aber darauf zu schimpfen, dass Silber eigentlich nur echt ist in physischer Form. Mm-hmm. Ihr merkt, worauf das hinausläuft, ne? Aber es sind wunderbare Stories. Also klar ist auch viel Bullshit dabei, aber es sind wunderbare Stories, tief abgestiegen, und um zu erklären, wie dieser Silbermarkt irgendwann, und dann kann man sich's aussuchen, mal implodiert, explodiert. Wer glaubt, dass Ich glaube, dass diese Märkte manipuliert werden können. Ich glaube, dass sie in der Vergangenheit massiv manipuliert wurden. Punkt. Was ist die logische Konsequenz daraus, wenn dem so wäre? Keine langfristigen Spekulationen hier umzusetzen, sondern wenn, dann auf den Preis zu gehen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass manipuliert werden kann, aber nicht sich hinzustellen, ich bin auf der falschen Seite, alles manipuliert. So. Sowas erlebt man in Silber. Sowas erlebt man selten in Gold. Und das ist gut so. Dennoch muss man auch sagen, dass dieses Aufflockern bei Silber eindeutig mit Too-Late-Cycle ist. Also dafür spricht, dass der Zyklus der Bullenmarkt-Zyklus in Gold nicht mehr ganz jung ist. Und dann kommen wir natürlich noch, ja, also das, was es in Narrativen gibt, das übersteigt natürlich das tatsächliche Potenzial bei weitem. Und es gibt etliche. Und ich kann gar nicht ausschließen, dass ich darauf auch mal ein Video aufbaue, weil natürlich das wunderbare Storys sind. Zum Beispiel mehrere. Wer will, kann sich gerade mit Edelmetallen so richtig gute Laune machen. Wichtig ist nur, dass es sich nicht von irgendwelchen Edelmetallverkäufern irgendwas erzählen lässt. Also Gold ist Gold, wenn wir das chemisch betrachten. Schaut genau auf die Preise, vergleicht miteinander. Weil es gibt einfach, und das muss man so klar, es gibt Goldshops, die machen ein unfassbar gutes Marketing. Teilweise interviewen sie auch irgendwelche Leute, die natürlich vom Finanzmarkt keine Ahnung haben, aber sehr prominent sind. Also das ist, es gibt auch unter Goldverkäufern, ich will nicht sagen schwarze Schafe im Sinne von unseriös, aber einfach welche, die sagen, ich nehme hier ein bisschen mehr Spanne. Das kann sich schon echt lohnen. Und am Ende lautet immer, die Lösung, ja, kauft Gold, dann seid ihr ja safe. Also Vorsicht, es gibt keinen Grund für eine Unze Gold, für einen kleinen Barren, für was auch immer, mehr zu bezahlen als den fairen Preis. Und den fairen Preis zu finden, ist sehr einfach. Transparent, das schafft man innerhalb von 30 Minuten. Weniger wahrscheinlich sogar. Gibt hier ganz gute Vergleichsportale. So, eine super Narrativ ist die Berechnung des US-Goldpreises zur Schuldendeckung. Die USA hält bummelig 262 Millionen Unzen Gold. Bei einer Staatsverschuldung von knapp 39 Billionen Dollar müsste der Goldpreis also wo je Unze liegen, damit die USA ihre Schulden theoretisch damit begleichen können? Bei 150.000 Dollar. So, und dann stellt man so ein Verhältnis auf und sagt, guck mal, was da noch für ein Aufwärtspotenzial ist. Also ich meine, klar, das könnte ich natürlich so machen. Ich könnte auch die Strecke zum Mond messen oder sonst irgendwas. Nur man muss ja diese Stories, dann bricht das Finanzsystem zusammen und dann geht man zur Golddeckung zurück. Ist ja fein. Man sollte auch immer eine strategische Reserve haben. Nur darauf dann seine Position zu erhöhen, ist ja gar nicht notwendig. Dafür gibt der Chart alleine genug her. Wir schauen gleich nochmal drauf. Und dann kommt, und das ist, halte ich ebenfalls für abwegig, dann kommt der Gedanke, nicht nur Golddeckung, sondern es wird auch noch eine Remonetarisierung geben, zum Beispiel von Silber. Also Silbers historische Geldfunktion war die des Tauschmittels im Alltag, früher, für kleine Transaktionen. Und diese Funktion ist nun seit Jahrhunderten digitalisiert. Gold war hingegen immer das ultimative Wertaufbewahrungsmittel der Zentralbanken, der Staaten. Und das ist ja eine Funktion, die es heute noch gibt. Also, was ich damit sagen will, nicht zu viel Storys sich anhören und sich irgendwas schönrechnen, sondern auf die wahrscheinlichsten Dinge konzentrieren. Und dann, last but not least, die Korrelation muss man im Auge behalten, Realzinsen. Ja, 1980 Paul Volcker, brutale Zinserhöhung auf nahezu 20%. 2011 sind die Realzinsen gestiegen von sehr negativ auf positiv. Gold ist daraufhin durch die Decke gegangen. 2022 ist Gold stagniert, als die FED die Zinsen aggressiv erhöht hat. Heute sind die nominalen Zinsen zwar immer noch einigermaßen hoch, aber dadurch, dass die Inflation hartnäckig erhöht bleibt, gerade in diesem Umfeld, die Staatsverschuldung weltweit explodiert und die Notenbanken dadurch unter dem politischen Druck zur Lockerung stehen, führt das zu Realzinsen, die vielleicht nahe Null, vielleicht leicht positiv sind. Sie sind aber weit entfernt von den Niveaus, die in der Vergangenheit Goldbullenmärkte beendet haben. Das gefährlichste Stand jetzt wäre ein sehr scharfer Inflationsrückgang bei gleichzeitig hohen Nominalzinsen. Das würde also zu Realzinsen von 2% oder mehr führen. Und das war in der Vergangenheit immer bärisch für Gold. Davon sind wir aber heute ziemlich weit entfernt. So, weil es schon fortgeschrittene Stunde ist, ja, für euch nicht, aber für mich, nehme ich es jetzt gerade ein bisschen später auf, lasse ich das Fazit mal weg, weil es im Prinzip alles nur mal zusammenfasst und komme zum Goldkurs. Kann Gold vom aktuellen Niveau aus noch korrigieren? Fraglos. Wenn man sich das Ganze auf Wochenbasis ansieht, dürfte Gold ziemlich gefahrlos bis etwa 4.350 US-Dollar fallen und wäre immer noch in einem Bullenmarkt. Das wäre, Korrekturen sind sogar gesund. Ich lehne mich aus dem Fenster, sage, der Goldbullenmarkt dauert noch mindestens 1 bis 2 Jahre und wir werden Notierungen jenseits der 6.000 bis 6.000 bis 6.500 US-Dollar sehen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.